Also hier vorne zu stehen, auch wenn ich schon öfter getan habe, ist für mich immer wieder eine Ehre und eine Herausforderung. Geht es doch um nicht weniger als den Geist des allmächtigen Gottes, der uns seine Liebe durch seinen Sohn gezeigt hat, sprechen zu lassen zur Auferbauung der Gemeinde. Und so ist die Frage, was dient der Gemeinde, unserer Gemeinschaft, die erste, die wir uns als Predigende stellen. Und manchmal liegt ein Thema auf der Hand, weil es ein Geschehen in unserem Gemeindeleben aufnimmt, eine Meinungsverschiedenheit manchmal, ganz manchmal, ein besonderes Ereignis, Taufe oder Segnung oder einfach eine Frage, die Geschwister stellen. Es soll ja solche geben. Und manchmal ist es aber auch so, wie heute, dass man durch die Lektüre von Büchern auf ein Thema gestoßen wird. Das sind dann unter Umständen Themen, die nur an den Grundsätzen, an die Grundsätze unseres Glaubens erinnern sollen. Solch ein Buch hat mir Fritz in die Hand gegeben. So wird Gemeinde in der Welt von Werner de Boer, einem der Autoren der Wuppertaler Studienbibel, der sich sehr intensiv mit der Apostelgeschichte beschäftigt hat. Und das möchte ich auch heute mit euch tun. Acta Apostolorum, so heißt das Ganze lateinisch, Taten der Apostel, Acts in Englisch, Taten. Wer diesen Namen vergeben hat, weiß ich nicht. Aber wenn wir genau hinsehen, geht es nicht um die Apostel. Nicht darum, was für tolle Menschen es waren. Paulus selbst sagt in Galater 2, Gott achtet nicht auf Rang und Namen, sondern es geht darum, wie Gemeinde entsteht, wie sie wächst, wie sie ihre Konflikte löst und wie dadurch die Grundlage geschaffen wird, Menschen zu erretten. Denn das ist der eigentliche Grund, warum sich Menschen zur Gemeinde halten. Die ewige Errettung durch Jesus Christus, seine Erlösungstat am Kreuz. Das vergessen wir oft. Vielleicht ist deshalb ein besserer Titel Geschichte des Leibes Christi. Denn die Apostelgeschichte erzählt ja davon, wie die Jünger geleitet durch den Heiligen Geist Menschen zu Jesus bringen und wie der Heilige Geist den Leib Jesu wachsen lässt und die Liebe zu Jesus das Verhältnis untereinander bestimmt und immer unter der Leitung des Heiligen Geistes. Von daher wäre vielleicht ein noch besserer Titel, auch wenn er ein bisschen kompliziert klingt, Wirken des Heiligen Geistes in der Welt durch die Liebe Jesu. Denn alle Taten, die hier beschrieben worden sind, sind eben Ausdruck der von Menschen wiedergespiegelten Liebe Jesu, geleitet durch den Heiligen Geist. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte ansehen, dann gibt es viele Ereignisse, die uns Mut machen. Auch Mut machen dazu, uns selbst zu verleugnen, Mut machen, das Evangelium zu verkünden und dafür mit allem, wirklich mit allem, mit Geld, mit Leben einzustehen. Da gibt es die Geschichte von Pfingsten, dem Urknall der Gemeinde, in dem eben die Apostel von Jesus predigten, wo Menschen wunderbarerweise in ihrer Sprache gehört haben, was dort gesprochen worden ist. Und so an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben kamen. Dann ist da die Geschichte von Stephanus. Stephanus, einer der Diakone der Gemeinde, der auch Wunder tat, der auch predigte und der dann eben angefeindet wurde von eben Juden, die ihn dann vor den großen Rat zerrten, wo er dann eine Rede hielt, die zeigte, wie Jesus in der Geschichte des Volkes Israel immer präsent war und alles auf Jesus hinauslief. Und der dann wegen dieser Geschichte, will ich mal sagen, gesteinigt wurde. Bekehrung des Paulus, auch eine tolle Sache, weil ein absoluter Feind der Gemeinde plötzlich Jünger wird. Und dann noch dazu ausersehen wird, den Heiden das Evangelium zu bringen. Das ist die Geschichte mit dem Kämmerer aus dem Morgenland, wo ein Mensch konfrontiert wird mit dem Wort Gottes und sich sofort entscheidet und sich taufen lässt. Die Gefangenschaften Petrus und Paulus, auch Geschichten, die uns Mut machen, in jeder Situation immer daran zu denken, dass wir gerettet sind. Und dann die Missionsreisen des Paulus, von denen wir natürlich selbst im Endeffekt profitiert haben, dass wir Jesus dann kennengelernt haben. Solche Geschichten sind da drin und dann gibt es auch Sachen, oder dann ist da davon die Rede, wie die Gemeinde ganz praktisch Einheit in der Verschiedenheit bewahrt. Da ist die Einsetzung der 7 Diakone, um die griechischen Witwen, die im Schatten der hebräischen Witwen standen, zu versorgen und so Gerechtigkeit walten zu lassen. Übrigens, Grund dafür war ein Murren der griechischen Brüder. Und das zeigt einfach, dass es wichtig ist, dass wir Ungerechtigkeiten, die, auch wenn es nur gefühlte Ungerechtigkeiten sind, einfach zur Sprache bringen. Nicht unbedingt durch Murren, aber doch, indem wir das sagen, was wir fühlen und wo wir Probleme haben. Und da ist das sogenannte Apostelkonzil, durch das eine Frage entschieden wird, die, wenn sie nicht geklärt worden wäre, die Verbreitung des Evangeliums sicherlich beeinträchtigt, wenn nicht unmöglich gemacht hätte, nämlich die Frage, ob sich Heiden beschneiden lassen müssen. Und da wird dann geschildert, wie Gemeinde als Organismus zusammenwächst. Apostelgeschichte 4,32 lesen wir, wie sie Gemeinschaft hatten. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem zuteil, was er nötig hatte. Das ist doch ein Idealbild, dem wir versuchen, immer wieder nachzueifern und es doch nie schaffen. Und zu der Frage, wie Gemeinde zusammenwächst, gehört auch eine Begebenheit, die für mich zumindest verstörend, beängstigend wirkt und auf den ersten Blick so gar nicht zu der Liebe passt, die offensichtlich in der Gemeinde herrschte. Und diese Begebenheit möchte ich heute in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen. Und sie schließt sich genau an diese eben gelesene Stelle an. Es ist die Geschichte von Hananias und Sapphira. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld von den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörten, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Saphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Für mich, wie gesagt, ist das eine beängstigende Geschichte, eine verstörende Geschichte. Und dann fragt man sich natürlich, warum steht sie so in der Neuen Testament? Warum ist das so geschehen? In den vielen anderen Übersetzungen steht im letzten Vers eben nicht Ehrfurcht, sondern Furcht. Angst, die durch diese Begebenheit auch eingeflößt wird. Angst, dass wir nicht angenommen werden, sondern so wie Hananias und Saphira verurteilt werden. Warum nun wird diese Geschichte erzählt? Zunächst geht aus ihr hervor, dass wir hier kein Spaßverein sind. Dass wir es mit dem Allmächtigen zu tun haben. Mit dem Herrn über Leben und Tod. Jesus möchte uns wirklich ganz oder gar nicht. Das ist uns oft nicht bewusst und wir glauben manchmal, dass alles, was so in der Bibel steht, halb so heiß gegessen wird, wie es da anscheinend gekocht wird. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Es geht um unser Seelenheil. Es geht um unser ewiges Leben. Und wir haben es direkt mit Gott zu tun. Wir haben es direkt mit Gott zu tun. So ist es eben auch wichtig zu erkennen, dass es nicht die Gemeinde war, nicht die Gemeinde, die die Strafe an den beiden vollzogen hat, sondern Gott selbst. Was heißt diese Geschichte nun für uns? Wird sie vielleicht erzählt, um uns zu veranlassen, alles zu verkaufen? Und den Erlös der Gemeinde zu geben? Absolut nicht. Petrus sagt ganz klar, dass es nicht darum geht. Es gibt in der Gemeinde kein Gesetz, dass du alles weggeben musst. Auch damals hat nicht jeder, der zur Gemeinde gehörte, alles verkauft. Das haben wir vorher auch gelesen. Es gab viele, die das verkauft haben, aber es ging um die Notwendigkeit, andere zu versorgen. Damals waren die Menschen auch in der Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkam. Das ist auch eine etwas andere Situation, das muss man sich klar machen. Es ging wirklich darum, dass Geschwister einander halfen, dass man sich gegenseitig unterstützte, so gut es nur ging. Und die Gemeinde hat geholfen, als Organisation, dass die Unterstützung gut verteilt wurde und auch wirklich keiner vergessen wurde. Vielleicht hier noch auch der kleine Hinweis, dass Diakonie, karitative Aufgaben, nicht die Hauptaufgabe der Gemeinde ist. Hauptaufgabe der Gemeinde ist die Seelsorge. Die Sorge darum, dass wir eines Tages alle in Jesu Namen vor Gott stehen dürfen, ohne verurteilt zu werden. Diakonie und Caritas entspringen immer der Liebe, die uns Jesu lehrt und uns verbindet. Werner de Boer sagt zu dieser Geschichte: Es geht um die entscheidende Frage, ob die Gemeinde Jesu frei von Heuchelei ist. Heuchelei gegenüber Gott und Heuchelei in der Beziehung unter uns Menschen. Herbert hat uns letztens in einer Predigt erzählt, wo wir Heuchler finden, nämlich im Theater, wo Menschen Gefühle spielen, die sie nicht haben, wo sie vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Die Pharisäer sind damals als Heuchler von Jesus auch entlarvt worden. Jesus warnt uns vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches die Heuchelei ist. Matthäus 23, 28 sagte: Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. Und die Frage, die sich uns stellt, sind wir frei von Heuchelei? Um nichts Geringeres ging es bei Hananias und Sapphira. Und deshalb dieser im wahrsten Sinne des Wortes tödliche Ernst. Denk, andere Sünden und Fehler, auch sehr schwere, können bereinigt und vergeben werden. Aber Heuchelei, dem verdirbt die Gemeinde in ihrem innersten Lebenskern. Und deshalb, denke ich, hat Gott hier hart durchgegriffen und dieses tödliche Urteil in der Apostelgeschichte uns allen zur Warnung aufgeschrieben. Hananias und Sapphira wollten vor der Gemeinde ein gutes Bild abgeben und haben deshalb den Heiligen Geist betrogen. Jesus geht es aber nicht darum, dass wir ein gutes Bild abgeben, sondern dass wir seine Liebe erwidern. Er gibt uns keine Gesetze, die ich erfüllen muss, so wie es damals eben auch kein Gesetz in der Gemeinde gab, alles zu verkaufen. Aber, und das ist ganz wesentlich, er lässt mich seinen Maßstab ganz deutlich erkennen, und wenn meine Beziehung zu ihm die Verbundenheit in der Liebe ist, dann werde ich ohne Zögern tun, was er sagt. Nur so werden wir wahrlich seine Freunde, so wie er es sagt. Und deshalb diese vielleicht auch banale Frage: What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wenn ich zögere, es zu tun, dann doch nur deshalb, weil meine Liebe zu Jesus konkurriert mit einer anderen Liebe, nämlich mit der Liebe zu mir selbst. Vielleicht fragt auch deshalb Jesus Petrus dreimal: Liebst du mich? Im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Dieser Geist ist es. Dieser Geist, um den wir vorhin auch gebeten haben und in den wir wirklich intensiv beten müssen, der in uns die Früchte wachsen lässt, die Heuchelei keinen Raum gibt. Als erste Frucht ist dort eben auch die Liebe genannt. Und diese Liebe ist es auch, die zwischen uns als Gemeinde keine Heuchelei zulässt. Und wir haben es auch nicht nötig, weil wir wissen, dass Jesus jeden von uns angenommen hat. Jeden, wie wir sind. Und wir deshalb die Schwester, den Bruder, auch ohne Vorbehalte annehmen dürfen. Deshalb dürfen wir untereinander offen sein, jeder soweit, wie er es selbst möchte. Und so können wir als Gemeinde der Welt Beispiel geben für ein liebevolles Miteinander, so wie es die Gemeinde in Jerusalem war. Und frei von Heuchelei zu sein, befreit auch. Befreit uns. Sagt uns, dass wir wirklich so kommen können, wie wir sind. Dass wir unsere Ängste, unsere Begierden, all das, was uns belastet, wirklich offen zeigen dürfen. Ohne, dass der andere etwas dagegen sagt. Und frei von Heuchelei sein bedeutet auf der anderen Seite nicht, schonungslos auf den anderen zuzugehen, ihm den Finger auf die Brust zu setzen und ihm all das vorzuwerfen, was er meiner Meinung nach falsch macht. Aber ich denke, das sollte die Liebe, wie sie Paulus im 1. Korinther 13 beschreibt, verhindern. Möchte ich zum Schluss lesen. Ich denke, das kann nicht oft genug gelesen werden. Und wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen hätte, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit ist, wo sie siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.